Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Arne Wielander und ich machen heute weiter mit den besten Musik- und Konzertfilmen aller Zeiten und begeben uns in dieser zweiten Episode dieses Rankings sofort in das Mammut-Festival, das global stattfindende Live Aid, mehr oder weniger global. Das ist nicht so wie das Live Aid von 2005 an zig Orten, sondern nur an zwei sehr großen, aber dafür auch an vielen kleineren. Und gehen die wichtigsten Acts sowohl in London als auch Philadelphia durch. Ah, und ich muss ganz ehrlich sagen, um den Elefanten aus dem Raum rauszuschaffen, alle jubeln ja von Queen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich war Queen ein solider Auftritt, aber ein derart durchgetrimmter und oft geprobtes Hit-Medley, dass es auf mich so gewirkt hat, als wollten die vor allen Dingen nur ihre größten Hits präsentieren. Und jetzt geht es darum, Werbung in Eigensache zu machen.
Ja, das war sicherlich so. Ich hab das auch noch einmal gesehen oder ich habe es vielmehr sogar zum ersten Mal gesehen, weil ich damals nicht so viele Stunden vor dem Fernseher ausharren konnte. Ich weiß nicht, wann das in London war. 20 Uhr ungefähr? 21 Uhr?
Ja, also das war ja im Juli. Ja, es war im Juli und noch. Du, ich kann das nachgucken. Ich habe hier auf Wikipedia die Seite aufgemacht.
Naja, es war jedenfalls noch hell, glaube ich.
18.41 Uhr war das, Arne.
Also verhältnismäßig früh. Es war gerade zu einer Zeit, da man sich in Deutschland zum Abendessen setzte. In Deutschland ja um eine Stunde verschoben. Eine Stunde später, glaube ich, früher. Naja, jedenfalls, du hast recht, Mercury war zwar in sehr guter Verfassung, aber dem Auftritt mangelte es etwas an Überraschung und etwas an Glamour. Da hatten Phil Collins und Sting und Mark Knopfler Überraschenderes aufzuführen.
Ja, also die haben ja da gespielt 6 Songs. Das waren praktisch aktuelle Hits wie Radio Gaga, Hammer to Fall, aber halt auch sozusagen die Finalstücke wie We Rock You und We Are the Champions. Das war ja total gut gemacht und es gibt ja auch so Berichte darüber, wie man tatsächlich die Soundwellen von Mercurys Stimme sieht, wie sie mit der damaligen Fernsehtechnik übertragen über die Köpfe des Publikums hinwegjagen. Also man kann tatsächlich die Soundwellen sehen, also das ist auch nicht konstruiert oder so. Das hängt ein bisschen mit der Aufnahmetechnik zusammen oder den technischen Fernsehmöglichkeiten von 1985. Das war schon beeindruckend, aber ich finde andere Auftritte, also es gibt für mich vier Lieblingsauftritte. Wir können ja über die einzelnen reden, ich will sie nur einfach erstmal losgesagt haben. Das sind für mich Mick Jagger und Tina Turner. Das ist für mich David Bowie, der nach Queen aufgetreten ist. Das sind für mich Sting und Phil Collins in der Paarung und das ist für mich U2. Wenn du mal David Bowie guckst, die Tracklist, die er da gewählt hat, die war schon extrem eklektisch. Er beginnt mit TVC15, ein Lied, das er geschrieben hat zu seiner Kokainhochphase 1976, wo es darum geht, wie er mit seinem Fernseher, als er high ist, redet. Das passt im Grunde genommen gar nicht zu Live Aid, macht es dadurch aber nur umso besser.
Ja, TVC15 war an der Stelle, wie man heute sagt, an der Stelle erstaunlich. Was hat er dann noch gesungen?
Danach kam Rebel Rebel, das ist ein Crowdpleaser. Ich finde auch, wenn man sich die Diskografie anguckt von Bowie, war das fast schon offensichtlich, dass er den nimmt. Danach kommt erst ein halbwegs aktuelles Stück, Modern Love. Aber er hat zum Beispiel auch nicht Let's Dance gemacht, was zu erwarten gewesen wäre. Er hat dann abgeschlossen mit Heroes in einer, wie ich finde, sehr guten Version mit Thomas Dolby an den Keyboards, der sozusagen diese Kometschweifartigen Gitarrenparts auf dem Keyboard macht. Heroes ist sowieso eins derjenigen Stücke von David Bowie, wo man sehr schön nachempfinden kann, seit erster Aufführung 1978, wie sie das im Laufe der Jahre vom Arrangement her geändert hat.
Ja, Heroes musste natürlich kommen. Bei Let's Dance hat er wahrscheinlich überlegt, dass das vielleicht nicht die Situation ist, in der man dieses Tanzstück aufführen sollte.
Stimmt. Stimmt. Vielleicht können wir mal die einzelnen Auftritte mal so mehr oder weniger chronologisch, müssen ja nicht alle besprechen, aber mal so halbwegs mal irgendwie so durchgehen. Man muss noch dazu sagen, es gibt ja Kaufversionen von Live Aid und das sind auch die, die man überwiegend auf YouTube findet, eine DVD von 2005 wahrscheinlich, dem 20. Jubiläum, und die führt gar nicht alle Auftritte auf. Das ist noch nicht mal die komplette Version. Ich hatte mich damals schon gefragt, kann das sein, dass Sade oder Brian Ferry nur jeweils ein Lied performt haben? Das haben sie natürlich leider nicht, nur ist das halt ein Zusammenschnitt gewesen. Mhm. Status Quo haben das ja eröffnet, ne? Mit Rocking All Over the World. Willst du dazu was sagen, oder sollen wir gleich weiter zur nächsten Band machen?
Naja, Status Quo sind sehr früh aufgetreten.
12:01 Uhr.
Ja, und vor allem sind sie als Erste aufgetreten. Also immerhin hatten sie ja 1984, glaube ich, noch einen Hit mit In the Army Now, der da freilich auch nicht gespielt wurde, glaube ich.
Aber In the Army Now, das war doch so Germany-Only-Hit. War das nicht so eine Bolland-Bolland-Sache?
Ja, ich glaube, es war in Bolland-Bolland-Produktion. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland, möglicherweise war es auch in England ein kleiner Hit, aber in Deutschland war es ein großer Hit. Naja, aber jedenfalls war der Status von Status Quo so gesunken, dass sogar, sagen wir, Style Council, Frau Weller und also dass das Style Council mit Paul Weller und dass Nick Kershaw und das Sade nach ihnen aufgetreten sind.
Ja, Style Council war nämlich die nächste Band, die aufgetreten ist. Ich weiß gar nicht, ob Style Council erfolgreicher gewesen sind als in The Jam, aber die Lieder, die die da gespielt haben, immerhin 4 Stück, das waren auch nicht ihre größten Hits. You're the Best Thing, Big Boss Groove, Internationalists und Walls Come Tumbling Down. Da hatten sie 1985 schon größere Nummern, ne?
Ja, sie haben zwei dieser Stücke sind von Our Favorite Shop, das war die Platte 1985, und also Internationalists und You're the Best Thing ist von der Platte, die sie 1984 aufgenommen haben. Also, das war alles doch ziemlich neu. Big Boss Groove war sogar das älteste Stück, glaube ich. Aber es gab diese Formation, muss man ja sagen, überhaupt erst seit Ende 82, 83. Ne? Mhm. Und sie hatten noch gar nicht so viele Stücke, aber du hast recht, Shout to the Top zum Beispiel gab es schon. Und du sagtest, Walls Come Tumbling Down, glaube ich.
Gespielt,
das ist auch von Our Favorite Shop. Das war auch ein großer Hit. Also in England waren diese Stücke Hits. In der Welt kannte man sie wahrscheinlich nicht. Aber jeder kannte Wouldn't It Be Good von Nick Kershaw.
Ja, zu dem kommen wir gleich auch noch.
Ja.
Als nächstes, also ich hätte gedacht, 12.44 Uhr, so wie es hier steht, wäre eine perfekte Uhrzeit für Tears for Fears. Die hätte ich ja eigentlich auch erwartet. Die waren ja 85 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. 2 USA-Hits mit Shout und Everybody Wants to Rule the World. Aber Roland Orzabal hat das später mal gesagt, dass die zu erschöpft gewesen sind von der Tour, die sie gerade durch die USA geführt hat und deswegen nicht daran teilnehmen konnten. Stattdessen kam der große Auftritt des Bob Geldof, die größte Bühne, auf der er jemals würde stehen können, nämlich mit den Boomtown Rats, mit seinen 3 Hits, darunter natürlich I Don't Like Mondays.
Ja, da war er ja einigermaßen bescheiden, dass er so früh aufgetreten ist, aber wahrscheinlich hat er auch den Status von der Boomtown Rats richtig eingeschätzt und wollte natürlich auch nicht unbescheiden in Erscheinung treten und etwa zum Abend hin auf die Bühne gehen.
Danach mit nur einem einzigen Song vertreten, es gibt nur einige wenige Künstler, die nur einen Song gespielt haben, ist aber auch seinem sinkenden Status angemessen. Adam Ant mit Vive le Rock. Adam Ant war 81 ein sehr großer Star, 85 kein Star mehr. Ich habe nur gesehen, beim Schluss Do They Know It's Christmas Song, als alle auf der Bühne sind, drängelt er sich doch sehr unangenehm in den Vordergrund.
Ja, also da sieht man, dass er. Naja, er stand wahrscheinlich schon so weit vorn. Die anderen, die vorne stehen, sind natürlich George Michael, Bono, McCartney eher in zweiter Reihe und hinter ihm noch Paul Weller und Freddie Mercury natürlich in der ersten Reihe. Mhm. Aber da war dann natürlich nicht viel Platz und alle, die nicht in der ersten Reihe standen, fielen gar nicht so sehr auf. Aber Bono hat auch am lautstärksten zum Finale gesungen.
Ja.
Wobei Paul McCartney natürlich vorher Let It Be gesungen hat. Ich meine mit Pete Townshend an der Seite.
13.17 Uhr, Ultravox. Reap the Wild Wind, Dancing with Tears in My Eyes, One Small Day und Vienna. Also Mitch Ure war ja sozusagen einer der Mitinitiatoren von Do They Know It's Christmas und Live Aid, hat sich auch hier bescheidenerweise um die Mittagszeit präsentiert.
Ja, waren eine ziemlich populäre Band zu der Zeit. Der Auftritt wirkt so etwas, wie soll man sagen, also als Synth-Band, für eine Synth-Band war es nicht so einfach, dort aufzutreten. Die haben das haben zwar trotzdem souverän gespielt, aber es passt eigentlich wenig in dieses Ambiente. Es war ein sehr heißer Tag, sehr sonnig. Und Dancing with Tears in My Eyes ist ein Stück, das man so in der Diskothek spielt. Und da zur Mittagszeit wirkt es irgendwie seltsam.
Ja. Trockeneisnebel, ne? Der hätte dann
ja, gemacht werden können. Ja, sowas. Ja. Und künstlicher Windmaschine und dergleichen. Und noch eine sehr, sehr, wie man heute sagt, stylische Band, die immer so Mäntel getragen hat, wie Duran Duran auch. Duran Duran waren in Amerika und waren
die in USA. Die waren in Amerika, oder? Ja, zu denen kommen wir noch. Also das hatte Samuel Le Bon im Interview mal gesagt, dass Bob Geldof sie darum gebeten hat, unbedingt in den USA aufzutreten, weil die eine jüngere männliche Band da unbedingt haben wollten. Und deswegen hat Samuel Le Bon dazu gesagt und es hat auch gepasst, weil A View to a Kill zu der Zeit ja gerade Nummer 1 gewesen ist in den USA. Nach Spandau Ballet, jetzt kommt erstmal Spandau Ballet, Only When You Leave Virgin und True.
Drei Songs. Auch eine Band, die lange Mäntel bevorzugt hat, vor allem Tony Hadley, der dann eine sehr gute Figur machte. Ja, das war auch eine gute Liveband. Also heute kennt man sie nur von den beiden Hitplatten.
Ja.
Und von True insbesondere. Aber die haben schon einige Jahre zusammengespielt und konnten durchaus auf der Bühne reüssieren.
So sieht's aus. Den nächsten Auftritt, der dauerte laut Time Map hier 15 Minuten, aber ich glaube, die haben davon einiges genutzt, um Bühne umzubauen. Denn Bühnenumbauten müssen ja auch stattgefunden haben. Elvis Costello präsentiert nur einen Song, nämlich das Cover von der Beatles All You Need Is Love. Arne, ich weiß, du bist ja ein riesen Costello-Fan, aber ich finde, hier hat sich das Costello ein bisschen zu leicht gemacht. Das wirkt ein bisschen wie, man will unbedingt dabei sein, aber sich nicht die Mühe gegeben, ein Rehearsal zu machen mit Band oder ein eigenes Stück zu präsentieren. Hat sie alleine dahingestellt mit einer Gitarre, das ist mir zu doof. There's nothing you can do that can't be done. There's nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need. Ja, er hatte All You Need Is Love als Northern Folk Song angekündigt. Ja, also, muss man nicht viel sagen.
Folk Song aus Liverpool. Mhm. Er hatte damals sich auch einen abenteuerlichen Bart stehen lassen, wahrscheinlich absichtlich für diese Veranstaltung. Und schollerte das Lied mit der akustischen Gitarre. Ja, das wirkte etwas beiläufig oder etwas schludrig. Also er hatte wahrscheinlich auch keine großen Hoffnungen, dass er bei dieser Besetzung würde Eindruck machen können. Und das Eindrucksvollste war wahrscheinlich nur einen Song darzubieten und dann gleich wieder von der Bühne zu gehen und am Finale gar nicht teilzunehmen.
Nach ihm kam Nick Kershaw. Das dürfte auch wirklich in den letzten Ausläufern seiner Karriere gewesen sein, Juli 85. Durfte immerhin allerdings 4 Songs bringen, nämlich White Boy. Dann, ja, wie spricht man das Englisch aus? Don Quixote vielleicht, also Don Quixote. The Riddle und Wouldn't It Be Good, also bei seinen beiden größten Hits. Ja, hat sozusagen für sich das Beste rausgeholt. Ne? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er danach noch eine Karriere hatte.
Ach ja, das ging noch einige Jahre, bis an Anfang der 90er, würde ich sagen. Und er hat auch weiterhin Platten in England gemacht. Das ist noch immer auf Tournee. Also das sind mehr oder weniger so 80er Jahre Lineups, die zusammen auf Tournee gehen.
Danach ihm, und wir sind immer noch erst sozusagen in der Spätmittags-, Frühnachmittagszeit, 14.53 Uhr, Sade, 3 Songs, Why Can't We Live Together, Your Love is King und Is It a Crime. Das ist ja auch vielleicht anders als Ultravox, aber trotzdem ein Act gewesen, den man nicht um diese Zeit auf dieser Riesenbühne vermutet hatte. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass so sehr ich sie auch mag, der Auftritt nicht so richtig funktioniert hat.
Warum nicht?
Also die haben alle gut gespielt, aber ich habe die Verbindung zum Publikum irgendwie nicht gespürt.
Ja, das mag sein. Also das Debütalbum war ja erst ein Jahr vorher. Diamond Life war erst ein Jahr vorher veröffentlicht worden und sie hatte wenig Erfahrung auf der Bühne. Aber natürlich immer etwas, wie soll man sagen, kühl, laszive Präsenz. Wenn man es heute sieht, ich hatte den Eindruck, dass das ein sehr, sehr guter Auftritt war. Mhm. Sie hatte ja Saxophonisten, Perkussionisten und so weiter. Why Can't We Live Together ist ein sehr gutes Stück. Die anderen beiden von der ersten Platte sind auch toll.
Mhm. Danach kommt mein nach U2 und Bowie liebster Auftritt des Tages. Sting gemeinsam mit Phil Collins und Branford Marsalis. Ich finde, das war so ein Auftritt, für den ist ein Festival gemacht. Du bringst Leute zusammen, die im Studio schon zusammengearbeitet haben, meinetwegen, aber die live so noch nicht zusammengearbeitet haben und noch nicht in diesen Arrangements. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ja, das Ding hat mit Branford Marsalis eine Platte aufgenommen.
Ja, klar, aber Phil,
genau. 1985 erschienen war.
Die Tracklist, die leider so nicht komplett auf der DVD vorhanden ist, bestand aus, das war sozusagen mit das längste Set, glaube ich, 7 Songs. Roxanne von Sting, Driven to Tears von Sting, Driven to Tears deshalb, also der Song ist ja von Senyata Mondatta und das ist ja ein Song, der sich um Armut und Hungersnot in Afrika dreht, also auch sehr passend. Danach dann Against All Odds, Phil Collins. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you. How can you just walk away from me? Am Klavier hat er, glaube ich, da schon gespielt. Take a look at me now. Danach Message in a Bottle von Sting. Danach In the Air Tonight, Phil Collins. Danach das Duett der beiden, das auf No Jacket Required von Phil Collins drauf ist, Long Long Way to Go. Und danach dann nochmal beide zusammen, Every Breath You Take. Und parallel dazu Branford Marsalis. Was hat er nochmal gespielt? Mensch, dieses dünne Instrument, das so ähnlich klingt wie Saxophon. Sag mal bitte. Was war das nochmal?
Klarinette? Nein.
Boah, das wissen wir jetzt peinlich. Okay, unsere Hörer werden jetzt darauf. Ja, das ist wahrscheinlich total klar. Du, ich google das jetzt sofort. Ich will das jetzt sofort wissen. Branford Marsalis. Das klingt ja wie ein Saxophon, ist es aber nicht. Dieses dünne Ding.
Oboe.
Ja. Guck mal ganz kurz. Boah, Alter, ey. Warte mal eben. Branford Marsalis. Das ist mir jetzt so aufwendig, das alles, ja, will ich auch sowas sagen, ne? Naja, Unsere Hörer wissen bestimmt Bescheid und weisen darauf hin. Also auf jeden Fall, das war ein toller Auftritt. Also das war eine Konstellation, die es so noch nicht live gab, die man extra dafür gemacht hat. Für mich 100 Punkte.
Hat Phil Collins, als er dann später in Philadelphia spielte, nicht gesagt, dies ist das andere Stück, das ich am Klavier beherrsche,
Ja,
hat
ja.
In the Air Tonight gespielt.
Ja, das finde ich auch komisch. Also wir
Und
müssen, wenn wir
das
mal.
erste Stück ist Take
Was er
a
gesungen
Look
hat?
at Me
Ja,
Now.
genau. Against All Odds zuerst gemacht und
Ja.
danach in The Air Tonight. Ich kann mal kurz zu Amerika scrollen, was da steht, was sie da gemacht haben. Phil Collins hat da auch gespielt Against All Odds in The Air
Ja,
Tonight. Hat da nicht groß variiert, ne?
weil er nur zwei Text, nur zwei Songs auf dem Klavier beherrscht.
Komisch, hätte ich nicht gedacht. Kann einen nicht
Ja, das
mehr.
stimmt ja auch nicht. Stimmt ja auch nicht. Aber das war der Witz für Philadelphia. Hat aber keiner verstanden. Dafür
Nee.
kannte man die beiden Stücke, zumindest in The Air Tonight.
Ja. Nach ihm, das war so ein kleiner Downer, das wird er auch selber gemerkt haben, wirkte ein bisschen verklemmt auf der Bühne mit nur einem Song, Howard Jones, Hide and Seek.
Ja. Der hatte 1984 eine Hitplatte, ich glaube, Humans Live. Und ja, What is Love war ein großer Hit. Und Hide and Seek, die Ballade auf dieser Platte.
Ja, danach eine Konstellation, die ich auch sensationell fand. Bryan Ferry zusammen mit David Gilmour als Gitarristen mit den Songs Sensation, Boys and Girls, Slave to Love und Jealous Guy. Ich hätte ja gerne noch gehört Don't Stop the Dance, aber was
Ja,
soll's?
absolut, ja. David
Ja.
Gilmour hatte sozusagen keine Band mehr. Und zu jener Zeit ist er auch mit Pete Townshend manchmal aufgetreten und hier eben mit Bryan Ferry. Aber wo immer er auftritt, es ist immer wunderbares Gitarrenspiel, auch ziemlich gute Songs von Ferry, der ja so selten genannt wird im Verbund der großen Popstars der 80er Jahre, der immer etwas an der Seite war. War auch nicht so klar, ob es Roxy Music überhaupt noch gibt und die Solo-Karriere eigentlich nicht so erfolgreich. Wo war
Ich
zum
hatte
Beispiel?
die aber schon ganz gut. Also Bete Noir von 87 und 85, das Soloalbum. Also diese beiden Alben, 85 und 87, die auch so Sophisti-Pop-mäßig sind, die hatte ich eigentlich schon als Hits in Erinnerung, ehrlich gesagt. Aber vielleicht liege ich auch falsch.
Ja, aber nicht so, sagen wir, gemessen an Brothers in Arms und Dire Straits oder sowas. Natürlich kein so riesiger
Nee.
Verkaufserfolg.
Ich hätte halt nur gedacht oder mir gewünscht, wenn David Gilmour schon über mitmacht, hätte er eigentlich auch Kate Bush holen können, ne, mit der er auch befreundet gewesen ist. Die hätte 85 natürlich auch sehr gut auftreten können. Das war ihr
Ja.
erfolgreichstes Jahr, ne? Hounds of Love.
Ja, aber die wollte wohl nicht auftreten.
Nee,
Die
nee.
hat man ja sicherlich gefragt.
Nach Bryan Ferry und David Gilmour wieder ein kleiner Downer, auch seine letzte Gelegenheit groß aufzutreten. 16:40 Uhr Paul Young mit den Songs Do They Know It's Christmas, nur das Intro, Come Back and Stay, That's the Way Love Is, zusammen mit Alison Moyet und Every Time You Go Away.
Ja, er hatte 1983 Riesenhits, Come Back and Stay wahrscheinlich der berühmteste. Und Alison Moyet war mit Yazoo erfolgreich, auch 1983. Also das war noch so im Schwange, beide waren dann später nicht mehr so enorm erfolgreich. Paul Youngs Karriere verdümpelte Ende der 80er Jahre. Der hatte eine sehr ausdrucksstarke Stimme und bei Do They Know It's Christmas hat er sich auch spielt eine sehr auffällige Rolle.
Danach der, wie ich finde, beste Auftritt, beide Konzerte zusammengerechnet, 17:19 Uhr U2. Sie beginnen mit Sunday Bloody Sunday, da sieht man auch die ersten Flaggen im Publikum. Danach kommt Bad und was als dritter Song geplant gewesen ist, war ja Pride in the Name of Love, aber das hat nicht funktioniert, weil Bono beschlossen hat, ins Publikum zu gehen, was er damals öfter noch gemacht hat, und eine junge Frau herauszuholen. Und das hat so lange gedauert, dass Bad in die Länge gezogen wurde und die halt Pride nicht mehr spielen konnten. Das finde ich in dem Kontext nur umso sympathisch. Das war sozusagen, ich weiß nicht, ob es Bono egal gewesen ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie Pride gerne gebracht hätten als aktuellen Hit. Aber mit diesen beiden Songs und dieser improvisierten Einlage ist es für mich genau das, was Live Aid ausgemacht hat.
Ja. Das kann man so sagen. Erstaunlich, dass es überhaupt solche Zeitvorgaben gab und dass sie sich daran gehalten haben.
Ja.
Also es wurde ja wahrscheinlich nicht sehr überzogen, sicherlich um eine Stunde oder so. Wann endet es? 2 Uhr nachts?
Nee, relativ pünktlich. Also Do They Know It's Christmas war um 21.57 Uhr.
Oh.
Ja, das ging ganz schön fix. Ich habe mich bei dem Auftritt von U2, also Bono hat ja in seinem Memoiren Surrender darüber auch geschrieben, er hat sich natürlich über seine Mallet-Frisur, also die Vokuhila-Frisur, lustig gemacht. Ne? Er hat es ja auch, wie man es immer so schön nennt, irgendwie vorne Büro, hinten Party oder so. So hat er die Frisur ja auch genannt. Finde ich ein bisschen doof. Das war halt sein Look. Der sieht nicht sehr vorteilhaft aus. Eine Bicolor-Frisur dazu noch und dann diese Riesenstiefel. Aber ich fand, dass der toll aussah. Ich fand, dass sie super aufgetreten sind. 18 Uhr. Sein. Ja, 18 Uhr, Dire Straits. Nur zwei Lieder, Money for Nothing mit Sting, der ja auch das Intro gesungen hat auf dem Song Brothers in Arms, und danach noch Sultans of Swing.
Ja, mehr mussten sie auch gar nicht spielen. Ja, gut, Brothers in Arms hätten sie natürlich noch bringen können. Aber das war damals, also man wusste noch nicht, was dass Brothers in Arms so populär würde. Später wurde es noch als Single ausgekoppelt. Das war zu der Zeit noch gar nicht. Aber Money for Nothing war natürlich ein Riesenhit. Und Sultans of Swing ja schon länger.
Mhm. Danach, über die beiden haben wir ja schon gesprochen, kommen Queen und danach dann David Bowie. Also der wird die Messlative richtig, richtig hochgelegt. Der nimmt das Ganze auch an Fahrt auf, richtig. Und 1959 dann The Who. My Generation, Pinball Wizard, Love, Rain Over Me und Won't Get Fooled Again. Wer saß denn da am Schlagzeug? Weißt du das?
Nein.
Weiß ich auch nicht. Komisch.
Das weiß ich nicht.
Ja. Ja, ziemlich edel denen gegenüber, so als nationale Institution. Man kann ja nicht sagen, dass The Who 1985 noch eine große Lobby gehabt hätten, oder?
Nee, die kamen überhaupt erst, ich weiß gar nicht, es gab eine Live-Platte, Who's Last, das war 82, meine ich. Also eigentlich gar nicht mehr existent. Mhm. Wahrscheinlich wurden sie auch deshalb so hofiert und dann zu Ende gesetzt. Aber danach noch McCartney, oder?
Ja, da geht es noch weiter. Danach kommt Elton John mit 6 Liedern. Also wirklich, den haben sie auch groß abgefeiert. I'm Still Standing, Benny and the Jets, Rocket Man, Don't Go Breaking My Heart. Don't Let the Sun Go Down on Me mit Wham zusammen. Also sprich, das nimmt den Auftritt mit George Michael. Die haben ja später, 7 Jahre später, die Single gemeinsam herausgebracht. Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael und Elton John. Das nimmt es quasi schon vorweg. Und Can I Get a Witness? Da fällt mir auch ein, wo es gerade um Wham geht, wieso sind die da eigentlich nie aufgetreten?
Ja, warum nicht? Ja, George Michael war ja dort.
Ja, komisch.
Ja, und Richie war auch dort. Ja. Im Schlussbild sieht man Richie auf der linken Seite. Ich glaube, bei Adam Ant stehen.
Schade.
Ja. Mhm. Naja, gut, eigentlich gab es sie ja schon nicht mehr. Das war ja der Übergang von Wham zu George Michael.
Ja, und Wham in China. Danach dann nochmal ein Solo-Auftritt, mehr oder weniger Solo-Auftritt, übrigens angesagt von John Hurt. Es gab einige prominente Ansager. John Hurt sagt die an, so wie Jack Nicholson auch U2 und The Who angesagt hat, werden diesmal angesagt Freddie Mercury und Brian May nochmal Solo-Einlage, so Barhocker-mäßig und Akustikgitarre mit Is This the World We Created? Ein Song nochmal.
Klingt wie ein Song von Roger Waters, der nicht dort war.
Stimmt, ja. Danach ein einmaliger Auftritt, das heißt ein einmaliger mit nur einem Song, sehr dezent, Paul McCartney, gemeinsam mit David Bowie, Geldof, Alison Moyet und Pete Townsend, Let It Be.
Trouble,
Ja, also jede Veranstaltung endet erst, wenn Paul McCartney aufgetreten ist. Mhm. Entweder mit Hey Jude oder mit Let It Be.
Ja, danach dann noch das gemeinsame Do They Know It's Christmas und dann war England vorbei. Machen wir weiter mit dem John F. Kennedy Stadium in Philadelphia. Ein Konzert, vielleicht ist es eine Generationssache, mit der ich mich aber ein bisschen schwer getan habe, auch optisch-ästhetisch in der Aufarbeitung. Das wirkte in dieser Sommerhitze und der Art und Weise, wie viele Leute da auf dem Rasen auch sitzen, so ein bisschen wie so ein Sit-In oder so ein Footballspiel, wo man so Essen mitbringt. Das war eine ganz andere Atmosphäre als im Wembley. Fandst du
das
nicht?
Das stimmt. Ja, das ist auch das ist ein Baseballstadion und es ist sehr flach. Verglichen mit Wembley und weitläufig. Mhm. Und deshalb wirkte es wie ein großes Picknick und es schien sehr heiß zu sein am 13. Juli 1985.
Wir machen mal Folgendes. Ich lese jetzt mal lauter Künstler vor. Künstler, mit denen du wahrscheinlich mehr anfangen kannst als ich. Und wenn du was zu denen sagen willst oder die Songs hören willst, dann unterbrichst du mich einfach. Ja? Ja. Also es ging los mit Joan Baez. Amazing Grace.
Mhm. Ja, würdig hätte auch am Ende stehen können.
Ja, die übrigens lustigerweise auch We Are The World schon mal begonnen hat zu singen, was man eigentlich erst am Ende macht. Mm. Ganz schön frech. Danach geht es weiter mit den Hooters.
Ja, zu der Zeit erfolgreich, 1984, eine Hitplatte.
All You Zombies.
Ja, All You Zombies und der Songschreiber hat an Two Colors mitgeschrieben von Cyndi Lauper. War Cyndi Lauper dort?
Gute Frage. Madonna war da, aber Cyndi Lauper, die hätten sich wahrscheinlich gekloppt. Danach geht es weiter mit den Four Tops.
Ja, etwas überraschend zu dem Zeitpunkt, aber heute lustig zu sehen, ebenso wie B.B. King übrigens.
Ja, und danach dann gleich Billy Ocean mit zwei Songs, Caribbean Queen und Loverboy.
Ja, das sind die beiden Songs, für die er berühmt ist.
Danach ein sehr lustiger Auftritt zu einer lustigen Uhrzeit, Black Sabbath. 9.55 Uhr, Children of the Grave, Iron Man und Paranoid.
Ja, und im falschen Land. Auch sie im falschen Land.
Ja. Danach dann wahrscheinlich der einzige, und das ist auch ein Kritikpunkt an Live gewesen, der einzige Auftritt von Hip-Hopern. Es wurde ja Bob Geldof damals vorgeworfen und den Veranstaltern generell, dass die dass beide Bookings zu weiß gewesen seien. Hier war jetzt Run DMC am Start mit zwei Songs, Jam Master Jay und King of Rock.
Ja, immerhin. Also
ja.
Es wird heute, heute wird es wahrscheinlich mehr beklagt als damals.
Mhm. Danach dann Rick Springfield, drei Songs. Love Somebody, State of the Heart und Human Touch.
Ja. War eine Weile sehr erfolgreich, 83, 84, eigentlich Schauspieler oder auch Schauspieler in einer Krankenhausserie und dafür war er sehr beliebt. Bruce Springsteen war nicht da, aber Rick Springfield war dort.
Und hatte auch einen Song, der Human Touch heißt.
Ja.
Danach, nach ihm REO Speedwagon.
Ja, in Amerika sehr erfolgreich seit Anfang der 80er Jahre, Ende 70er, Anfang der 80er Jahre durften da nicht fehlen. Also heute wirkt es so, also das war so eine Monster-Stadionband, insofern auch angemessen, so wie Van Halen und oder Boston und Toto. Und Toto waren, glaube ich, nicht da.
11:12 Uhr am Mittag. Crosby, Stills und Nash mit den Songs Southern Cross, Teach Your Children und einer Sweet Judy Blue Eyes.
Ja, immer gut und Erinnerung an Woodstock.
Danach auch eine britische Band, so wie Black Sabbath, Judas Priest, Living After Midnight, The Green Manalishi und You've Got Another Thing Coming.
Ja, sehr, sehr merkwürdig, auch im falschen Land, falsches Genre. Also man soll ja Hardrock oder Metal nicht ausschließen, aber dann hätten sie auch Iron Maiden aufbieten können. Also, und weshalb nicht in England? Na gut, in England war alles schon voll, ne? Dann wurden Black Sabbath ausgelagert und Judas Priest auch.
Ja, aber die hätten ja anstelle dieser britischen Acts, dieser Hardrock-Acts, ja auch ganz amerikanische fragen können. Van
Ja,
Halen oder
eben, Van
Kiss,
Halen,
Bon
ja.
Jovi, das wäre eigentlich auch möglich gewesen, ne? Vielleicht,
Na
ja.
gut, Kiss wäre vielleicht etwas seltsam gewesen.
Ja.
Und die hätten sich wahrscheinlich auch nicht dazu bereit erklärt.
Ja. Dafür um 12:01 Uhr ein Künstler, der sich zur damaligen Zeit wahrscheinlich für 12:01 Uhr noch bereit erklärt hätte, heute das nicht mehr gemacht hätte, weil seine große Erfolgsphase erst noch kommen würde. 12:01 Uhr, Bryan Adams mit den Songs Kids Wanna Rock, Summer of 69, Tears Are Not Enough und Cuts Like a Knife.
Ja, also mit Cuts Like a Knife war es schon erfolgreich 2 Jahre zuvor. Und Summer of 69 stammt genau aus dem Jahr und war ein Riesenhit.
Ja. Danach dann ein Auftritt von Künstlern, die ihre großen Hits präsentieren. Ich weiß gar nicht, ob Brian Wilson dabei gewesen ist, habe ich nicht mehr im Kopf. Die Beach Boys mit California Girls, Help Me Rhonda, Wouldn't It Be Nice, Good Vibrations und Surfing USA.
Ja.
Fünf Songs.
Also Brian Wilson war nicht zu der Zeit nicht dazu in der Lage aufzutreten und befand sich wahrscheinlich in Narkose. Nein, das war die Rumpfbesetzung der 80er Jahre. Wir haben ziemlich viele Songs gespielt. Naja, legendär natürlich. Mike Love war dabei, Al Jardine.
Nach ihnen kam ein Auftritt, den ich eigentlich am liebsten sofort geskippt hätte, weil er schon so unansehnlich gewesen ist. George Thorogood and the Destroyers gemeinsam mit Bo Diddley und Albert Collins. Who Do You Love? Sky is Crying und Madison Blues.
Ja, also es wurde einiger Blues in Philadelphia gespielt. Also eine ganz seltsame Besetzung. Thorogood galt natürlich als Blues-Shouter und Albert Collins, ja, wahrscheinlich auch zu der Zeit wenig bekannt den Leuten im Stadion.
Die haben natürlich auch um 9 Uhr morgens begonnen und nicht wie die Briten um
Ja, sehr
12
früh,
Uhr. Die
sehr
haben natürlich
früh.
viele Acts, ja, um 9 Uhr, wenn du dir überlegst, um pünktlich ins Stadion zu kommen, musst du dich wahrscheinlich in
Ja.
Philadelphia im JFK da schon um 7 Uhr morgens hinstellen und so. Da haben sie natürlich auch viele Acts verpackt, auf die man guten Gewissens vielleicht verzichten konnte. Ne? Dafür kam
Ja.
danach dann 14:05 Uhr die Simple Minds, eine britische Band, Ghost Dancing, Don't You Forget About Me und Promised You a Miracle.
Ja, Don't You Forget About Me war das aber sogar in den USA ein großer Hit, weil das im Breakfast Club
Ja.
ist. Oder ist es Breakfast Club? Ich
Ja,
glaube ja.
Breakfast Club.
Ja, Breakfast Club. Auch eigentlich im falschen Land, aber dann wiederum ja nicht, weil es ein amerikanischer Film ist.
Danach die Pretenders mit 5 Songs.
Ja, sehr guter Auftritt. Die Pretenders waren in den USA nicht über Gebühr beliebt, eigentlich aber ja eine amerikanische Band, amerikanische Sängerin. Und zu der Zeit, das war noch vor dem Album Get Close, aber sehr gute Band.
Mhm. Danach, ich bin jetzt nicht der größte Santana-Experte, er ist hier mit Pat Metheny aufgetreten, aber wenn ich die Tracklist der 5 oder die Setlist der 5 Stücke lese, Brotherhood, Primera Invasion, Open Invitation, By the Pool und Right Now, dann weiß ich, das sind nicht seine größten Hits.
Ja,
hat das kann man, also hat er das abhängig gemacht von Pat Metheny? Oder
ja, glaube ich schon. Glaube ich schon. Mhm. Aber so, weshalb Pat Metheny? Also, das ist doch eine Überinstrumentierung. Also Carlos Santana hätte das allein bestehen können und Metheny hätte es eigentlich auch allein bestehen können, wobei Metheny ja nicht singt. Und aber Metheny war also sozusagen der größte Gitarrist, so ähnlich wie John McLaughlin, der immer in allen möglichen Zusammenhängen und Kombinationen vorkam und immer Begleiter war. Ne? Aber als Begleiter enorm berühmt.
Ja, danach dann ein Auftritt, der mich sehr berührt hat, Ashford und Simpson gemeinsam mit Teddy Pendergrass und den Songs Solid and Reach Out and Touch. Ich ist ein bisschen her, seit ich diesen Auftritt gesehen habe und ich bin da auch nicht so der größte Fachmann. Einer von den dreien saß im Rollstuhl.
Teddy Wer war das? Pendergrass.
Ja,
das Teddy war schon, Pendergrass ja, seit Anfang der 80er, ja.
Ja, das war schon toll, also wie er da gesungen hat mit den beiden links und rechts und ja. Wie sie ihn da gestützt haben, dann irgendwie im Rollstuhl, fand ich echt toll. Mhm. Danach dann Madonna zusammen mit den Thompson Twins und Nile Rodgers, Holiday into the Groove. Und Love Makes the World Go Round, ein Song, der ein Jahr später dann erst auf True Blue erscheinen würde, glaube ich. Holiday into the Groove, klar, das war ihr Jahr und sie hat das, es war gut, dass sie dabei war für sie, die Uhrzeit war für sie auch gut. Ich glaube, sie hatte alles richtig gemacht. Ne?
Mhm. Ja, kann man sagen. Mhm. Das war eigentlich, das war tatsächlich ihr Jahr, aber welches Jahr der 80er Jahre war nicht ihr Jahr.
Mhm. Ja.
Aber 85 oder 84 begann es so richtig.
Ja, zumal sie auch ein bisschen Ärger hatte, ne, mit ihrem Like a Virgin und den Kruzifixen und dem Papst. Mhm. Hätte auch bei so einem Publikum wie dem Live-Publikum Philadelphia auch blöd ankommen können. Ne? Aber hat ja die richtigen Lieder gespielt.
Ja, sicherlich. Ja. Also, man freute sich doch bestimmt darüber. Also, ich weiß gar nicht, ob alle, die da, das war ja sagen wir, so ein sehr gemischtes Publikum, ob alle überhaupt wussten, wer Madonna ist. Also hat man vielleicht mal bei MTV gesehen, aber es gab erst 2 Alben, glaube ich. Ne?
Ja, ja 2 Alben. Mhm. Mhm. Danach dann Tom Petty and the Heartbreakers, American Girl, The Waiting, Rebels und Refugee.
Ja, also hätte man sich später gewünscht. Der Auftritt ist an sich sehr gut. Der wirkt sehr leise, wenn man es heute bei YouTube sieht. Mit Bläsern interessanterweise. Also Patty hat sich eigentlich richtig Mühe gegeben und das sorgfältig arrangiert, hat The Waiting gespielt und schon sehr gute Songs. Er hatte damals die Platte, mir fällt der Name nicht ein, aber die ganz großen Hits, die dann noch kamen, Free Fallen, gab es noch gar nicht.
Danach ein Künstler mit nur einem einzigen Song, erstaunlicherweise, was sowieso für Philadelphia sehr selten war, dass jemand nur einen Song gespielt hat, Kenny Loggins mit Footloose. ist. Also der bärtige Soundtrackmeister der 80er Jahre präsentiert einen Song, also war auch ein Jahr vor Top Gun, also hätte man Highway to the Danger Zone auch nicht hören können.
Mhm. Aber es gab schon den Film Footloose.
Ja, genau, den hat er dann auch gebracht, den Song, und der hat ja noch einen dritten Hit. Ich weiß nicht mehr, was es war. Einen dritten Soundtrack-Hit. Naja, egal. Danach ihm kamen die Cars. Vier Songs. You Might Think, Drive, Just What I Needed und Heartbeat City.
Ja, waren sehr erfolgreich zu der Zeit. Haben die Hits gespielt, vielleicht etwas übertrieben.
Danach dann ein Künstler, da kannst du mir vielleicht gleich ein bisschen mehr zu erzählen, ob er überhaupt Crosby, Stills und Nash über den Weg laufen wollte zu jener Zeit. Der Solo aufgetreten ist nämlich Neil Young mit den fünf Songs Sugar Mountain, The Needle and the Damage Done, Helpless, Nothing is Perfect und Powderfinger.
Ja, angemessen, auch wie immer bei Neil Young, oder wie meistens bei Neil Young, etwas seltsames, eklektisches Programm, Powderfinger am Ende, aber angemessen, fünf Songs. Ja, mit den anderen wollte er aber nicht auftreten, hatte sich wohl ausbedungen, allein aufzunehmen und dann auch nach ihnen, was dann wahrscheinlich auch ein gar nicht so stiller Triumph war.
Danach dann sozusagen die Zweitverwertung von Duran Duran, The Power Station, mit den Songs Murderous und Get It On. Power Station war die Band mit Robert Palmer, ne?
Ja, Robert Palmer. Ich wollte vorhin schon fragen, war Robert Palmer da? Ja, er war da mit Power Station.
Mhm. Nach ihm dann nochmal die Thompson Twins, gemeinsam mit Madonna, Steve Stevens, also dem Billy Idol-Gitarristen, und Nile Rodgers, also sozusagen die Madonna-Kombo nochmal mit zwei Songs, nämlich Hold Me Now und Revolution, nochmal aufgewärmt.
Mhm.
So, danach geht's weiter. Jetzt kommen die richtigen Stars. Eric Clapton, drei Lieder, White Room, She's Waiting und Layla.
Ja, auch angemessen.
Ja. Danach frisch aus der Concorde ausgestiegen, Phil Collins mit den beiden Liedern, die er schon in London performt hat, auch wenn er es anders vorgetragen hat, Against All Odds und In the Air Tonight. Nach ihm dann der Auftritt, der überall fehlt. Wir wissen, worum es geht, der rausgeschnitten wurde, weil Robert Plant und Jimmy Page es nicht wollten. Led Zeppelin mit Rock'n'Roll, Whole Lotta Love, Stairway to Heaven. Also Phil Collins hat ja in seiner Not Dead Yet Autobiografie auch zu Recht gesagt, dass er gar nicht so richtig weiß, was er falsch gemacht haben kann. Ich bin kein Schlagzeugexperte, aber wenn ich das höre, finde ich auch, dass es nicht schlecht klingt. Ich finde, der Job, den Collins da gemacht hat, war gut genug, um es hätte drin lassen zu können.
Ja, aber Page hat es wohl nicht gefallen, dass er überhaupt dort aufgetreten ist und mit Led Zeppelin spielen
Die wollten Tony Thompson haben, oder? Von Chick
ja.
haben, ne?
Ja. Mhm. Ja, und also der ganze Mann gefiel ihm nicht. Also Plant hatte wahrscheinlich nichts dagegen, war ihm egal. Aber Page hatte eine Antipathie, wohl auch, weil Genesis natürlich eine riesige Band war und Collins zu der Zeit allemal populärer als Zeppelin.
Ja, sag mal, Arne, woran liegt das eigentlich, ohne dass es jetzt oberflächlich klingen soll, dass viele Künstler, die in den 70er Jahren sehr gut aussahen, in den 80er Jahren sehr schlecht aussahen? Also Led Zeppelin sahen irgendwie blöd aus, The Who sahen blöd aus, David Gilmour sah nicht gut aus, sie sahen alle so aus wie so Daddies, die zum ersten Mal zu ihrem Instrument gegriffen haben oder in so Hobby-Kaschemmen immer aufgetreten sind. Die sahen gar nicht mehr aus wie die Stars der 70er. Nun kann man sagen, klar, jeder wird älter und man soll das nicht irgendwie schlecht finden.
Ja, aber sie waren heute, nicht.
Ja.
Aber sie waren ja nicht alt, sondern sie waren älter geworden. Sie waren
genau. In
den 40ern, Bowie auch. Also auch eine Angelegenheit der Frisuren, glaube ich, ne, der Haarschnitte im Wesentlichen und das schwierige Alter. Wobei aber Bowie natürlich sehr gut aussah.
Aber Bowie sah gut aus. Ja, entschuldige. Ich glaube halt, ich finde halt, man hat Bands wie The Who oder Led Zeppelin angemerkt, dass sie an ihr eigenes Image vielleicht auch nicht mehr geglaubt haben und es denen egal aussah, wie die mit ihren Klamotten da diese Band dann repräsentieren, so wirkte das auf mich, weil die Bands auch aufgegeben haben.
Ja, die Bands gab es ja eigentlich nicht mehr. Es gab Led Zeppelin nicht mehr. Plant machte eigene Aufnahmen, bei ich weiß gar nicht, was Page gemacht hat. Pete Townshend machte Soloalben, das war gerade die Zeit von White City, ein Konzeptalbum. Er hätte also eigentlich alleine auftreten müssen. Und Daltrey machte auch, wenn auch wenige Soloplatten. Ja, aber das war eine schwierige Zeit, die Superbands der 70er Jahre waren vorbei. Genesis übrigens ja nicht eigentlich.
Ja. Wer danach aufgetreten ist, hier muss ich mich ein bisschen zurücknehmen, das habe ich falsch vermutet. Crosby, Stills, Nash und Young. Das heißt, sie sind nochmal zusammen aufgetreten für zwei Lieder, nämlich Only Love Can Break Your Heart und Daylight Again, Find the Cost of Freedom. Mhm. Ja. Danach dann ein britischer Headliner auf dem Höhepunkt seiner Popularität, deshalb auch 20.46 Uhr und mit vier Songs, nämlich Duran Duran mit A View to a Kill, Union of the Snake, sehr ungewöhnliche Auswahl, wie ich finde, Save a Prayer, eine gute Auswahl und The Reflex.
Ja, da war eigentlich nichts mehr hinzuzusetzen.
Ja, das war der Bond-Song View to a Kill im Angesicht des Todes, den ich ja auch als besten Bond-Song aller Zeiten bezeichnen würde. Du zumindest, glaube ich, als zweitbesten. Mhm. Die haben im Grunde genommen da das perfekte Timing bekommen. Ne? Also eine echte Präsentation dieser britischen Band. Danach dann sechs Songs. Da musst du mir mal ein bisschen weiterhelfen. Ich kann weder die Uhrzeit verstehen, noch die Anzahl an Zeit, die hier eingeräumt wurde, nämlich Patti LaBelle mit den Songs New Attitude, Imagine, Forever Young, Stir It Up, Over the Rainbow und Why Can I Get It Over?
Ja, es ist mir auch etwas rätselhaft. Also sie waren natürlich zu der Zeit viel populärer als heute oder viel, viel berühmter. Aber wohl auch eine Konzession sozusagen an das Weibliche bei dieser Veranstaltung.
Ja.
Ich weiß es nicht. Etwas seltsam. Oder sie hatte es sich ausbedungen, so spät aufzutreten. Aber auch dann mit so vielen Liedern. Also nach Duran 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 ist es schon seltsam.
Ja, danach dann auch ein typisch amerikanisches Setting, aber wie ich finde, ein sehr sympathisches. Ich glaube, in Europa hätte das nicht funktioniert um diese Uhrzeit, 21.50 Uhr. Hall & Oates mit sechs Liedern. Out of Touch, Man Eater, Get Ready, Ain't Too Proud to Beg, The Way You Do the Things You Do und My Girl.
Ja, auch ein bisschen übertrieben, wenn gleich Man Eater und auch Out of Touch große Hits in den USA waren.
Danach mein Lieblingsauftritt aus den USA und wie ich finde nach U2, Phil Collins Ding und Bowie auch der Beste, nämlich Mick Jagger mit Tina Turner. Mick Jagger wollte ja nicht zusammen, weiß ich gleich besser, müssen wir es erzählen, mit den Stones auftreten, weil er seine Solo-Karriere mit seinem ersten Solo-Album auch in Betracht gezogen hat und die Stones 85 wirklich sehr, sehr as cold as they could get waren. Er hat fünf Lieder gespielt, Lonely at the Top, Just Another Night, also sein Hit, dann das Stones-Lied Miss You, Dann State of Shock, also das Duett, das er mit Michael Jackson auf dem Jacksons Album Victory gesungen hat. Da kam dann Tina Turner auf die Bühne und dann nochmal gemeinsam mit Only Rock'n'Roll But I Like It. Und ich finde die Chemie dieser beiden, dieser energetische Auftritt, ich habe auch nochmal einen Artikel dazu gemacht, dass Tina Turner gestorben ist. Das ist wirklich einzigartig, wie die beiden zusammen funktionieren. Also wirklich das absolute Highlight des Abends, finde ich.
Ja, ohne Frage. Also Just Another Night ist sehr gut. Was hattest du noch? Noch ein anderes
Miss
Stück?
You, Stay
ja,
of
Miss
Shock.
You und It's Only Rock'n'Roll sind auch ziemlich unschlagbar. Also das ist sehr, sehr gut. Das Duett war auch sehr, sehr gut. Und sie haben ja Ende der 60er Jahre zusammen aufgetreten, als Tina Turner so in einem Vorprogramm der Rolling Stones war mit Ike Turner. Und zu der Zeit, hat sie später gesagt, war sie auch in ihn verliebt und ist also sehr gern Mitte der 80er Jahre da mit ihm auf die Bühne gegangen.
Wusste Ike Turner davon, dass sie verknallt war, oder ist es was sie später
erst... Nein, das hatte sie zweifellos. Hat sie ihm zweifellos nicht gesagt. Ob er es gemerkt hat, weiß man nicht. Aber ja, das hat sie erst sehr spät geschrieben in den Memoiren, die erst vor 3 Jahren erschienen sind.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass Tina Turner 1985 populärer war als Mick Jagger als Solokünstler. Ne? Also sie hatte ja mit We Don't Need Another Hero und dem Mad Max-Film einen Riesenhit diesen Sommer. Private Dancer war eh ein Jahr davor ein Riesenhit. Wahrscheinlich hat sie ihm jetzt bei Live Aid den größeren Gefallen getan als Gaststar als umgekehrt. Ne?
Ja, durchaus. Ja, aber gut, Mick Jagger ist natürlich... ist natürlich so riesig. Sie war ja erst wieder seit 2 Jahren so erfolgreich. Mhm. Aber Jagger begann erst die Solo, so spät erst seine eigentliche Solokarriere.
Danach 22.39 Uhr der berüchtigte Auftritt von Bob Dylan, Keith Richards und Ronnie Wood mit den Songs Ballad of Hollis Brown, When the Ship Comes In und Blowing in the Wind. Ja, man soll nicht die Sau durchs Dorf treiben, ist natürlich extrem katastrophal, was die da zusammenklampfen auf ihren 3 Instrumenten. Wie fandest du den Auftritt?
Ja, das ist leider wahr. Das hätten sie nicht machen sollen. Das war ja auch die wahrscheinlich schwierigste Zeit für Bob Dylan, aber wahrscheinlich auch für Richards und Ron Wood. Zumal ja Jagger schon aufgetreten war. Also eine merkwürdige Konstellation, denn erst tritt Jagger auf mit Tina Turner, brillant, und dann kommt dann sozusagen der allergrößte Dylan mit den Resten der Rolling Stones.
Ja. Danach dann als Abschlusslied, wie gehabt, das heißt wie gehabt, in England war es ja Do They Know It's Christmas. Hier ist es um 22.55 Uhr, USA for Africa, We Are the World.
Ja, das musste natürlich kommen, aber hier ohne Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder.
Stimmt, wieso waren die, also ja. Bei Michael Jackson ist es klar, dass er zu schüchtern gewesen ist, aber wieso waren die anderen denn nicht da?
Das weiß ich nicht. Also bei Stevie Wonder kann man das überhaupt nicht begreifen.
Ja, Willie Nelson, Cindy Lauper hätten alle da sein können.
Ja, Willie Nelson. Dylan sang auch mit bei USA for Africa und Quincy Jones natürlich als Dirigent. Ja, das weiß man nicht.
Dafür, ich bin gerade mal die Liste der Ansager mal durchgegangen, war auch The Best of the Best von 85. Ne? Also Don Johnson hat mit angesagt, Chevy Chase hat mit angesagt, Bill Graham, der Konzertveranstalter, hat mit angesagt, Bette Midler. Toll. Und Phil
Ja.
Collins hat Led Zeppelin angesagt.
Ja, genau das hat ja Jimmy Page nicht gefallen.
Ja.
Nö, die Amerikaner haben natürlich den Glanz mehr durch diese Ansage eigentlich gebracht als mit dem eigentlichen Programm.
Ja.
Also das Programm in London war überzeugender, auch Herr Straffer von 12 bis, ich wusste gar nicht, 21:30 Uhr, dass es so früh schon endet. Und in Amerika so uferte alles aus. Also so ungefähr franzte es so aus, wie das Stadion in Philadelphia aussah.
Ja, lass uns noch mal ganz kurz auf einige der Künstler noch mal eingehen, die außerhalb der USA und England aufgetreten sind. Also die Band Autograph ist in Moskau aufgetreten. Kenne ich alle nicht, tut mir leid, aber wir können mal über Deutschland und Österreich noch mal kurz reden. In Wien sind aufgetreten die All-Star-Act-Band Austria for Africa mit dem Lied Warum. Und das fand ich besser als den deutschen Song Nackt im Wind für Band für Afrika, die in Köln aufgetreten sind. Da waren ja
Ja,
auch alle Deutschen, ne?
so ziemlich alle. Ja, also das Lied war nicht so gut. Also man freute sich natürlich, dass dann der Nena und Heinz-Rudolf Kunze und Maurer, Wolfgang Niedecken und Grönemeyer und ich meine auch Westernhagen, Lindenberg
Ja,
zusammengekommen
Maffei.
waren. Ja, Maffay. Also da gab es dann auch gewisse Eifersüchteleien und war natürlich auch eine Frage der Rangordnung. Ne? Wer war nun der Allergrößte? Zu der Zeit Grönemeyer, aber da war natürlich immer noch Lindenberg und Niedecken mit Bapp auch sehr, sehr populär.
Ja.
Ja, die Österreicher waren gut.
Ja, fand ich auch. Bestes Stück. Ich weiß gar nicht, Reinhard Fendrich war dabei. Ich krieg dies, ich hatte das jetzt nicht mehr
Wolfgang
gucken können.
Ambros.
Ja. Zu denjenigen, die abgesagt haben, das kann man auch gut nachlesen, gehörten, einige haben wir ja schon genannt, Bruce Springsteen hat abgesagt, der hat das nicht geschafft oder beziehungsweise später auch zugegeben, dass er gar nicht absehen
Naja.
konnte. Ja, er hat später, lese ich gerade, auch zugegeben, dass er nicht genau absehen konnte, wie groß das werden würde. Das wäre bemerkenswert.
Ja, da ist er sehr ehrlich. Allerdings, er machte natürlich seit 84 die Born in the USA-Tournee, die auch das ganze Jahr 85 noch ging. Im Juli war er übrigens in Deutschland, im
Ach
Juli
so.
85 war er in Frankfurt im Waldstadion.
Ja, Prince wollte ja schon bei We Are the World nicht mitsingen, hat später, als es 1984, 94, glaube ich, als es nochmal eine Aufführung auf der Bühne Quincy Jones gegeben hat und Quincy Jones in dem Chor Prince das Mikro reichen wollte, hat Prince auch nochmal ganz frech reagiert, ihm stattdessen sein Lolli entgegengereicht, den er gerade im Mund gehabt hat, um nochmal zu zeigen, dass es nichts für ihn ist. Hat aber immerhin mit For the Tears in Your Eyes noch einen Song zu dem We Are the World Album
Ach ja.
beigesteuert. Ja, also es gibt einen Song, zwei verschiedene veröffentlichte Versionen von For the Tears in Your Eyes. Einmal auf der Hits 93 und dann nochmal die auf dem We Are the World Album. Also er hat mit Musik mitgemacht und man hat ihm trotzdem vorgeworfen, irgendwie, Prince, du denkst nur an dich, wieso bist du so selbstsüchtig, reih dich doch mal ein in die Riege der anderen Leute und hat deshalb auch nochmal einen Song namens Hello, das war eine B-Seite, auf Raspberry Beret veröffentlicht, wo er damit umgeht, dass ihm vorgeworfen wird. Also irgendwie sind ihm Paparazzi auch mal hinterhergelaufen und dann ist Prince in die Limousine geflüchtet und dann hat entweder sein Bodyguard oder er was Abfälliges zu denen gesagt, was als Abfälligkeit gegenüber Live Aid gedeutet wurde. Und Prince hat da wirklich richtig Ärger bekommen und negative Presse. Ne?
Das wusste ich nicht.
Ja, sie tut mir fast ein
Aber
bisschen leid.
wir müssen schließen, das ist schon eine sehr lange Sendung.
Oh, ja, ich komme immer zu schnell ins Reden. Dann pass auf, was wollen wir der Folge geben? Wir ranken ja all unsere Ereignisse. Also dieses einzigartige Ereignis, das durch das, ich habe es mal ein bisschen verglichen mit dem Konzert für Nelson Mandela 2 Jahre später, was ein ganz anderes Event war, aber trotzdem ein Großkonzert in Wembley. Dieses hier ist natürlich prominenter besetzt und hatte auch ein bisschen mehr Action. Ein weiteres Großkonzert, das wir auch noch besprechen werden, ist ja das Konzert für Freddie Mercury, das in eine ähnliche Höhe für mich kommt, wie dieser Live-Auftritt. Aber ich gebe dem trotzdem 5 Sterne.
Ja, das würde ich auch sagen. Da kommt nichts anderes in Frage. Ohne Mandela vorzugreifen, da Das ist aber auch 5 Sterne. Jetzt habe ich auch vorgegriffen.
Ja.
Auch schon vorgegriffen.
Ja. Naja. Also wir danken euch fürs Zuhören und man kriegt, wie gesagt, eine DVD, ich glaube eine Blu-ray gab es seit dieser 2005er Veröffentlichung nicht, bei der ziemlich viele Auftritte drauf sind, wenn auch nicht alle, aber ich wünsche mir immer noch, dass es irgendwann mal das komplette Live-Aid gibt.
Ja, unbedingt. Aber bei YouTube findet man, ich glaube, 179 Videos in der Reihenfolge.
Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, Dankeschön.